Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr eure Zeit vor der Glotze sinnvoll verbringen sollt, dann Glückwunsch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sprechen über ein buntes Potpourri an aktuellen Film- und Serienempfehlungen, die euch sicher weiterhelfen werden. Auch Neuigkeiten sind wieder mit dabei. Es erwarten euch interessante Serieninfos. Und last but not least gibt es eine kleine, aber feine Trailer-Auswahl. Unter anderem landen wir diesmal mit Woody Harrelson auf einer millionenschweren Yacht. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert, Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Sehr gut, die Energie, die überströmt, gefällt mir und dass die auch in Episode 156, wenn ich das richtig sehe, nicht abhanden gekommen ist, das weiß ich sehr zu schätzen, lieber Ronny mir gegenüber. Herzlich willkommen.
Danke Alex für diese überaus charmante Anmoderation. Ich glaube, das war ein bisschen warme Luft, die irgendwo gerade aus meinem Körper gewichen ist. Haben wir ja, schon über das Wetter gesprochen?
Nein, das tun wir ja nicht, weil wir sind ja Profis. Stimmt. Und ziehen das hier durch. Wetter unabhängig. Komme Regen, komme Flut, komme Sturm oder eisige Temperaturen.
Wir sind immer für euch da.
Ist eine sichere Bank, dass wir vielleicht eine Folge haben. Weil, naja, das mit der Regelmäßigkeit, das war ja zuletzt so ein bisschen schwierig, aber aktuell haben wir einen guten Run.
Ja, nach wie vor. Folge 156, wie du gerade so schön gesagt hast. Das ist, ich habe letzte Folge schon gefragt bei 155, ob es ein Jubiläum gibt. Aber fragt uns und vielleicht nochmal in 4 Folgen.
Ja, ne, es ist die erste und einzige 156, die wir ja machen. Also,
so jung kommen wir nie wieder zusammen, Alex. Außer wir frisieren die Zahlen oder lassen uns neue Formate einfallen.
Gut, bevor es noch ein bisschen flacher wird.
Reloaded.
Ja, so flach wird. Lass uns vielleicht zu den Ruckzuck-Reviews gucken, denn...
Du hast dein Tempo drauf heute.
Ja, ich glaube nämlich, dass das heute einen größeren Block einnimmt. Denn ich hatte zuletzt immer mal eine Sache mit dabei. Diesmal habe ich 2 Sachen mit dabei. Und jetzt kommt der Hammer. Bei dir steht ein 2+ hier in unserem Cheat-Sheet.
Ja. Hat nichts mit den
2+, Dios mio.
Hat nichts mit Streaming-Diensten zu tun. Aber ich wollte mir auch mal so ein Plus da hinten dran gönnen an meiner Review-Zahl.
Also wenn du mit Plus wieder mehr hast als 2, dann darfst du auch direkt jetzt hier einmal die Ruckzuck-Reviews starten.
Ach, das ist jedes Mal wunderschön anzuhören. Das heißt, ich mache wieder das Sandwich, also sandwiche dich dann irgendwie dazwischen.
Genau, es gibt nichts Schöneres, als in deinen Plusen zu gesandwiched zu sein.
Bevor das Kopfkino startet, fange ich doch mal direkt an hier mit meiner ersten Review. Und es ist nur eine halbe Review, deshalb das Plus, weil es ein Nachklapp, den sich Alex gewünscht hat, glaube ich zumindest. Und zwar habe ich Prey geguckt auf Disney Plus.
Damn.
Ich mache es relativ kurz. Das habe ich zumindest aus dem Trailer für mich rausgelesen. Und das konnte ich für mich aus deiner Review dann, während der Abspann lief, schon alles so zusammenbauen, wie ich mir das gedacht habe. Ich kann einfach Alex seiner Review, die er in der letzten Woche abgefeuert hat, einfach nur voll zustimmen.
Ist das so, ja?
Ja, was du gesagt hast, kann ich eins zu eins übernehmen. Also Prey auf Disney Plus, dieser neue Predator-Sequel-Film. Tolle Landschaftsaufnahmen, das CGI ist okayisch, auch wenn es manchmal ein bisschen wackelig ist. Zum Beispiel die eine der ersten Szenen, wo das Predator-Raumschiff wieder wegfliegt, dachte ich so, ist der jetzt aber nicht wirklich so gut aus?
Für mich war es im Zweifel die Close-Ups von, weiß ich nicht, hier Maus und Schlange.
Ja, am schlimmsten fand ich eigentlich den Braunbären, weil da fand ich, hat der so lange Beine, ist der dünn, irgendwie passt er nicht in mein Verständnis, wie ich einen Braunbär in Erinnerung
habe. Dafür fand ich aber teilweise einige Einstellungen vom Predator sahen richtig gut aus, ne?
Ja, der Predator, gut auch, dass sie da den Fokus dann draufgelegt haben beim CGI.
Ja.
Was du, glaube ich, nicht erwähnt hattest, so ging es mir ein bisschen, Ureinwohner spielen ja die Hauptrolle und trotzdem war es immer so ein bisschen so teeny-umgangssprachlich, wo ich dachte so, ist ein bisschen wie auf dem Schulhof, du bist das kleine Mädchen und du wirst ein bisschen vom größeren Bruder rumgeschubst.
Ja, und generell so die Clique, die, ja, aber ich meine, ich fand es ja ganz nett, dass sie da so ein bisschen versucht haben, den Charakter noch ein bisschen Fleisch mitzugeben, auch wenn gerade zum Beispiel da die Jungs-Clique, nenne ich es jetzt mal, wenn du in dem Schulhof sprich bleiben möchtest, wo das es klar war, dass es halt nur mal gucken, wie lange ihr Zeit habt und wer der Erste von euch ist und mal gucken, wie genau es passiert.
Ja, yep, definitiv, es, ne? Bahnt sich an. Aber ansonsten, wie gerade eben schon gesagt, ich hole es nochmal raus und leg's auf den Tisch, das Wort bocksolide. Also ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Man muss natürlich schon ein bisschen dieses Predator-Franchise mögen oder sich darauf drauf einstellen können. Aber ich habe dann auch nochmal nachgeguckt. Bei Rotten Tomatoes steht der Score immer noch bei 93% und bei 78% bei den Zuschauern, beziehungsweise bei einer 7,2 bei IMDb. Du hast ja gesagt, gerade die 93%, die kannst du nicht nachvollziehen.
Nee.
Und hast ja mit dir gewrungen, so ein bisschen, ob 3 oder 3,5. Yes. Hast du eine 3,25 gewünscht und ich sage, ich gebe dem Film eine 3,5, weil du eine 3 gegeben hast. Dann haben wir die 3,25.
Ja, das finde ich gut, da kann ich gut mit leben, ja.
Wenn wir uns quasi den Handshake geben, aber ich habe auch, ich dachte auch, ist es eine 3, ist es eine 3,5, weil er war schon nicht schlecht, aber was du...
Nee, er war nicht schlecht, aber da sind halt so Szenen drin wie, okay, er macht eine Thematik draus, dass sie ein Mädchen ist und sie kann nur zwei Sachen, nämlich Medizin und Fährten lesen. Also sie ist gut in Spuren lesen, ja.
Und fällt dann in den Sumpf.
Ja. Zieht sie allein los und fällt in den Sumpf, wo ich dachte, was soll das? Und dann irgendwann im Laufe des Films fiel bei mir der Groschen, dass ich dachte, oh, der Sumpf kommt nochmal. Ja. Deswegen der Sumpf, okay. Und wenn mir als Zuschauer das passiert, dann fühle ich mich halt so, dann ertappe ich das Drehbuch dabei, Drehbuch zu sein. Mhm. Und das ist halt das Schlimmste, was passieren kann, finde ich. Natürlich sind alle Filme so ein bisschen story-driven, ne? Und jede Szene ist dafür da, Momentum zu erzeugen und den Film voranzutreiben. Aber da war es halt so, ich fühle, ihr habt es halt... Ihr habt mir eure eigenen Regeln gebrochen, um am Ende sie wieder besonders clever sein zu lassen. Das ist halt so, wenn er es macht, dann macht es so, dass ich es nicht merke. Lass mich so formulieren, ne?
Ja, aber ich glaube, das Bocksolide haben wir jetzt, glaube ich, mehrfach unterstrichen. Yes. Du letzte Woche schon, also für alle, die es noch nicht gehört haben, spult nochmal eine Folge zurück. Ich kann alles so unterstreichen, bin bei den Punkten ein bisschen großzügiger, damit wir uns hier handshake-mäßig auf die 3,25 zusammen hochgelevelt bekommen.
Bin ich gut, ergänzt sie doch wunderbar, danke dir dafür.
Bitte sehr, gut. Alex, und nun darfst du losschießen. Was hast du uns mitgebracht heute?
Du hast es ja im Intro schon angesprochen, ich habe Serien weiter nachgeholt, beziehungsweise hier in dem Fall gar nicht so sehr nachgeholt, als mehr tatsächlich relativ neues Release. Und es ist auch keine eigentliche Serie. Man könnte vielleicht noch am ehesten als Anthologieserie bezeichnen.
Es reißt nicht ab bei Alex auf jeden Fall, die Serien.
Disney Plus, das war relativ easy für mich erledigt. I Am Groot.
Ah.
5 Kurzfilme.
Oh, das haben wir in der letzten Folge bei den Releases übergangen.
Ja, ist auch jetzt nicht so
wahnsinnig.
Hier
nochmal der Nachtrag direkt mit einer Review jetzt von Alex.
Ist auch nicht so dramatisch. Ich dachte mir, okay, Trailer fand ich ganz süß, ganz kurzweilig. Ich stehe auf Animation, Baby Groot, Teenie Groot, wie auch immer du es nennen möchtest, ist einfach süß. Kann man bestimmt nicht viel falsch machen. Ne? 5 Kurzfilme, thematisch in sich geschlossen sozusagen.
Wie lange gehen die denn? Die gehen ja nicht lange, oder?
So, das ist ja der Kicker. Ne? Das hat mich halt tatsächlich, das ist so mein fast größter Kritikpunkt. Die sind tatsächlich einfach ein bisschen zu kurz. Und dadurch relativ flach. Die gehen wirklich auf den ersten Blick 6 Minuten oder 7 oder so. Und dann, aber Moment, es gibt noch ein Intro, das haben sie zwar schon gekürzt, aber es gibt ein Intro in jeder Episode. Und der Abspann alleine geht so circa irgendwas zwischen 3 und 3,5 Minuten. Das heißt, effektive Laufzeit der Kurzfilme ist irgendwas zwischen 2,5 und 4 Minuten.
Uff, ach so, das ist ja richtig kurz.
Ultra kurz, ultra kurz. Das sind wirklich kurze Gags eigentlich nur.
Ach,
ne?
So, okay.
Und das ist schon mal das Erste, wo ich dachte, na okay, meine Güte, aber wenn es besonders gut pointiert ist, warum nicht? Und die Ideen sind nett und sie sind extrem hochwertig umgesetzt. Ne? Da ist halt das Disney-Marvel-Geld halt da. Also Computeranimationen haben sie sich nicht lumpen lassen, sieht ganz toll aus so. Die Pointen tatsächlich sind aber so, dass ich teilweise da saß, ganz speziell in so 2-3 Episoden, ohne zu sehr zu spoilern, aber da war ich ein bisschen geschockt auch. Weil es ist so Baby Groot und ich saß da und dachte mir...
Über was geschockt? Wegen was geschockt?
Über den Plot, der Plot. Ich saß dann wirklich, ohne es zu sehr zu spoilern, aber ich saß da und dachte mir, das ist ein Stone Cold Killer.
Ach so, meinst du das?
Das ist so, wo ich dachte, was ist hier gerade passiert am Ende? Habt ihr da mal reflektiert, was das gerade einfach umgebracht?
Ist das sowas wie Grogu ist diese Fischeier, sowas in der Richtung?
Ja, aber noch ein bisschen, genau daran habe ich auch zuerst gedacht. In dem einen Kurzfilm hatte ich so Grogu ist Fischeier-Vibes. War ein bisschen weird, aber er ist halt natürlich Grogu, ne? Wir kennen die Kultur nicht so. Und dann passierte es aber in einer weiteren Folge, Hört halt weg, wenn er wollt. Minispoiler.
Ich auch. Hilfe, ich bin verwirrt.
Ja, komm klar. Okay, es ist jetzt nicht so dramatisch.
Ja.
Da sperrt er ein Alien im Raumschiff in so ein Airlock und vakuumiert den in Space. Und damit ist der Kurzfilm zu Ende, wo ich dachte, was ist denn los mit euch?
Okay.
Was ist das für eine Message?
Und
ja, aber hat halt einfach dieses Alienwesen gekillt. So knallhart einfach. Wo ich mir denke, ist das jetzt so komplett kindergeeignet? Was ist genau die Zielgruppe davon? Deswegen hatte ich so tatsächlich so ein bisschen meine Schwierigkeiten mit dem reinen Plot. Da sind ganz, ganz süße Sachen dabei. Der ein oder andere Mini-Cameo, gerade wenn man mal im Abspann guckt, wo vielleicht auch die Stimmen herkamen. Mhm. Mehr Pointer gebe ich nicht. Viel Liebe zum Detail, keine Frage. Muss natürlich viel audiovisuell arbeiten, wenn du so eine kleine Geschichte erzählen willst, in so kurzer Zeit auch. Aber es ist auf jeden Fall unter meinen Erwartungen geblieben in Summe, auch weil ich es halt extrem schade fand, dass sie halt so unglaublich kurz sind, dass es wirklich so fast so Comedy-Skits sind. Es ist fast grenzwertig, Kurzfilme zu nennen, also es ist schon sehr, sehr kurz. Ich hatte echt damit gehofft, dass wir eher so Richtung 5 bis 10 Minuten tendieren und nicht so Richtung 2 bis 4.
Okay. Kann man das dann als Serie dann quasi so als Serie für sich auch abschließen, dass du jetzt sagst, hier ist die Bewertung und das ist meine Punktevergabe oder ist es eher
naja,
was?
Naja, du hast, natürlich ist es so, wie du Episoden hast, die besser sind, sind auch hier der eine oder andere Kurzfilm ein bisschen besser als der andere vielleicht. Aber ich würde sagen, in Quersumme lande ich vielleicht bei einer 3 von 5.
Okay.
Du kannst die weggucken. Ich könnte mir vorstellen, manche sehen das auch gar nicht so kritisch wie ich, sondern lachen dann halt darüber, so ein bisschen schwarzhumorig wegen mir. Und es sind ja nun mal die Guardians, die sind ja dafür bekannt, dass es vielleicht so ein bisschen raubeiniger zugeht.
Mhm. Raubeinig, schön.
Aber dann weiß ich nicht, ne, mit einem Gut haben sie ja schon so ein bisschen auch signalisiert, dass sie vielleicht Richtung bisschen kindlicherem Zielgruppe schielen.
Ja, vor allem der Trailer hat da auch ein bisschen,
ne, schon,
ein bisschen
oder?
In die Richtung, ja.
Und da weiß ich nicht genau, ob der Spagat geglückt ist. Damit würde ich vielleicht schließen.
Okay. Alright, ich verstehe.
Von daher zurück zu
an mich, okay. Das ist ja hier wie bei der Live-Schalt hier. Zurück zum rasenden Reporter. Ich habe noch mitgebracht, und wir bleiben bei Disney Plus, Not Okay.
Oh, da hast du dir ja schon in den sozialen Medien Ich wollte zuerst sagen, Wortgefechte geliefert, aber so dramatisch war es ja dann doch nicht.
Wir haben argumentativ diskutiert, würde ich sagen. Genau, wir haben ja mit dem Watchdog-Film-Tagebuch haben wir uns ausgetauscht und hatten da leicht unterschiedliche Meinungen. Ist seit letzter Woche, wir hatten es ja bei den Releases in der letzten Folge erwähnt.
Investigativ habt ihr euch da...
Investigativ sogar?
Das war das Wort, das ich gesucht habe.
Ja, okay, das lasse ich mal so stehen. Wir haben es letzte Woche in den Releases angekündigt, kam auf Disney Plus raus, ein Film von Quinn Shepard. Muss ich nochmal nachlesen. 27 ist die junge Dame und haut ihr quasi einen Disney-Plus-Film ins Portal. Das ist schon beachtlich.
Kann man machen, ja. Hulu-Produktion, um ganz genau zu sein. Ne? Für uns ist
eine Hulu-Produktion?
Ich meine, es war eine Hulu-Produktion, die halt bei uns dann wiederum über Disney-Plus halt erreicht. Ich fand es ja ganz charmant, weil es wieder das Cast-Verein vom Outfit, ne? Da hat ja
Dylan O'Brien, genau, spielt
Dylan O'Brien und Zoe.
Genau, ja, aber Mark Rylance fehlt halt.
Ja, der fehlt definitiv, ja.
Genau, aber Dylan O'Brien, Zoe Deutsch und Mia Isaacs spielt hier mit. Die muss man noch hervorheben, weil die spielt schon eine sehr starke Rolle. Die sind im Trailer, glaube ich, komplett untergegangen. Okay. Um was geht's? Nochmal kurz zusammengefasst. Also Zoe Deutsch ist Danny und Danny arbeitet als Fotoredakteurin eines hippen Online-Magazins und ihre Karriere sowie ihr Freundeskreis vegetieren allerdings auf einem sehr traurigen Niveau. Und kurzerhand täuscht die junge Frau eine Bildungsreise nach Paris vor, um ihre Kollegen und ihren Schwarm per Social Media zu beeindrucken. Als in der französischen Hauptstadt ein Anschlag verübt wird, beschließt Danny, diesen Umstand werbewirksam zu nutzen. Doch aus dem kleinen Betrug wird bald ein Netz auslügen, das ihre Person unweigerlich zu verschlingen droht. Wer das auf seiner Blu-ray Backcover drucken will, die Synopsis, der kann uns gerne mal über die sozialen Medien nachher kontaktieren. Wir rufen gleich alles auf am Ende der Folge.
Was mich am meisten interessieren würde, und das kam für mich nämlich aus dem Trailer nicht so final raus, welchem Genre würdest du das jetzt zuordnen?
Hahaha, ja, das ist da hatte ich auch meine Probleme, dass der Trailer, da wusste ich nicht so richtig, wo der hingeht.
Schwarzer Humor oder schon mehr Comedy oder schon mehr ernster satirischer Unterton?
Darf ich die Frage hinten anstellen?
Oh ja, sehr gerne.
Ich fange ganz kurz nur an, audiovisuell, da trifft der Trailer ganz gut, da fängt er die Stimmung ganz gut ein, der Soundtrack ist poppig, der Look ist eher bunt quietschig, der Look aber an sich macht schon Spaß und dann gibt's auch noch so witzige Kapiteltrenner, also da hat man sich, ich möchte jetzt nicht sagen ausgetobt, aber ist schon auch sehr hip und bunt und quietschig gemacht.
Okay, passt ja auch, weil du sprichst ja schon eine jüngere Zielgruppe auch an, so, ne, mit dem Social-Media-Fokus.
Genau, würde ich.
Influenza.
Würde ich auch sagen. Und jetzt aber direkt zur Story, beziehungsweise der eigentlichen Inszenierung. Denn ich habe mir jetzt aufgrund des Trailers relativ wenig Erwartungen gemacht, war dann aber beim Gucken positiv oder schon positiv, stark positiv überrascht. Und ich hatte dann immer so den Eindruck, das geht so ein bisschen schon in deine Frage rein. Not Okay ist so ein bisschen so eine filmgewordene Scrubs-Folge. Es ist bunt, quietschig, es hat auch so ein, zwei kleine Lacher drin. Und dann ist so, dann kommt wieder so ein richtig ernstes Thema, wo du denkst so, uff, das ist jetzt aber heu.
Da musst du aber auch dann, was bei Scrubs jetzt auch nicht immer hingehauen hat, aber mehr hingehauen als nicht, da musst du ein echt starkes Drehbuch haben, damit du den Spagat dann auch inszenatorisch aufs Parkett kriegst, oder?
Ja, genau. Und da muss ein bisschen jeder für sich selbst entscheiden. Und ich glaube, da ist auch ein bisschen die Diskussion auf Instagram halt zwischen uns und Watchdog Filmtagebuch dadurch entstanden. Denn du hast eben sehr oft ernste Themen, Selbstdarstellung, Selbstwahrnehmung in Zeiten von Social Media, Umgang mit Traumata und sozialer Ungleichheit kommt dann noch mit rein. Da spielt eben Mia Isaac eine sehr prägende Rolle im Film. Und dann hast du noch so ein Porträt von so psychischen Problemen und der Frage, wie man solche erstmal überhaupt erkennt, vielleicht auch selbst, wenn man davon betroffen ist. Und viel wichtiger, wie dann so einer Person auch geholfen werden kann in der heutigen Zeit, wo alle Gesellschaftsdruck haben, viel zu viel Stress oder das nicht können wollen, wie auch immer.
Das klingt aber erstmal es klingt sehr ambitioniert und sehr interessant.
Und das ist dann aber der größte Minuspunkt für mich, genau der letzte Punkt zum Beispiel, denn dieser Punkt betrifft nämlich die Hauptfigur, also Danny, gespielt von Zooey Deutsch. Und das wird meines Erachtens aber nicht so wirklich zu Ende erzählt, gerade gegen Ende. Stattdessen kriegt man eher ein offenes Ende. Und das war für mich persönlich extrem unbefriedigend, weil der Charakter der Danny an sich im Film dann keinen Abschluss beziehungsweise keine Erlösung erfährt. Und das muss jetzt, wie wir ausgetauscht haben auf Instagram, auch mit anderen, das muss jetzt kein Happy End für mich sein. Du kannst jetzt auch ein Lars von Trier sein, dann killst du sie einfach auf eine böse Art und Weise. Muss jetzt nicht sein, ne? Aber das war ein sehr offenes Ende für mich, wo ich dachte, da bin ich wirklich sprichwörtlich sitzen gelassen worden alleine und der Charakter zieht einfach von dann und ich weiß nicht, also was.
Du hättest dir ein weniger offenes Ende gewünscht, damit die Message noch ein bisschen besser gepusht wird?
Ja, letzten Endes, weil ich glaube, man kann schon so ein, zwei Messages mitnehmen, weil der Film eben viel behandelt und anreißt, aber so wirklich der Hauptcharakter, wie eben gesagt, da geht der Kreis für mich nicht zusammen, dass ich sage so, okay, sie hat jetzt in irgendeiner Art und Weise ihre Reise an einem bestimmten Punkt beendet, ob es jetzt gut oder schlecht ist, aber sie ist an einem Punkt, wo du siehst, ich kann es gerade schwer fassen, aber dass du wirklich aus dem Film rausgehst und sagst, okay, entweder hat es jetzt total verbockt oder es gibt ein Happy End, was meines Erachtens hätte sein müssen, aber irgendwie was den Film besser abschließt für mich. Ihren Story-Arc.
Also du hättest eine sinnvolle Klammer noch gebraucht.
Ja, ich hätte noch, die Klammer hätte noch ein bisschen, da hätten noch 5 Minuten hinten mehr, hätten mir da irgendwie noch mehr gegeben, letzten Endes.
Okay. So, was bedeutet das denn in Punktzahl? Weil jetzt kann ich gerade ganz schwer einschätzen, ob es jetzt gefallen hat oder nicht.
Ich habe hier noch so einen Zweizeiler geschrieben, wo ich sage halt, Not Okay wirft, wie gesagt, diverse Probleme junger Menschen wie gesellschaftlicher Erfolgsdruck, verfälschte Selbstwahrnehmung durch Social Media und jugendliche Traumata in so einen bunten Mix zusammen. Wie gesagt, schwierig, muss man ein gutes Händchen haben. Und eben dadurch im Zickzack werden dabei viele gute Töne getroffen und interessante Charaktere hervorgebracht. Aber am Ende lässt einen das ansonsten, nämlich konventionell verfasste Drehbuch, einen mit einem relativ offenen, wie gesagt, sprichwörtlich Ende, mit einem offenen Ende sprichwörtlich sitzen. Und dadurch wird für mich so ein bisschen die Chance verpasst, Not Okay zu einem Film zu machen, der auch wirklich in Erinnerung bleibt. Und bei den Ratings, so im Netz, generell 75% sagen die Kritiker. Also vielleicht hat ihnen da auch schon was gefehlt, weil das ist schon so, wo man sagt, na, okay. 61% bei den Zuschauern ist jetzt nicht so schlecht, aber
ja.
Und nur eine 6-0 bei IMDb.
6-0?
Also wenn da schon die 5 irgendwann in Reichweite ist, dann muss man schon sagen, weiß ich auch nicht.
Dann gibt's ein paar Problemchen auf jeden Fall, ja.
Aber ich saß da, ich hatte keine Erwartungen, war echt positiv überrascht, wie sie es gemacht haben. Dachte so, oh, das ist ein 4er-Film für mich, ja, also 4 von 5 Sternen. Dann kam das Ende und dachte so, oh nee, da hätte ich jetzt gerne noch 5 oder 10 Minuten mehr gehabt. Und dann ist er für mich auf eine 3,5 gerutscht, habe sogar wegen einer 3 überlegt. Aber ich bin ja so eine positive Frohnatur, deshalb kommt 3,5
über Prey.
Lass es stehen und ja.
Okay, krass. Dann ist ja interessant mal zu sehen, auch wie wichtig ein Ende sein kann. Ne?
Brutal. Und siehst ja, ne? Instagram online hat ja auch den einen oder anderen dann besser gefallen.
Aber mit einer 5, IMDb-Rating in Reichweite scheint es ja nicht alleine zu sein dann.
Ja, gut möglich. Es gibt ja noch einen hier Kollegen, mit dem wir öfter Kontakt haben, der Edelbonzer auf Instagram. Der meinte, der hat ja nach einer halben Stunde abgebrochen. Der fand das alles ganz schlimm und trashig, den, glaube ich, hat er geschrieben. Also es gibt sogar noch ganz andere Ansichten.
Sowas mache ich nicht. Aber
übrigens möchte ich ganz kurz einwerfen, Disney Plus, da gab es ja letztens wieder Joey King, The Princess, da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Ich weiß gar nicht, warum, Alex.
Ich kann dir sagen, warum, aber ich kann dir nicht sagen, warum du darüber sprechen möchtest.
Hier, Joey King, Kissing Booth. Ne? Meine Freundin hat da ja alle drei Teile weggelutscht, sobald die auch bei Netflix waren. Und letztens kam sie an, Princess hat sie angefangen, halbe Stunde musste sie aufhören. So ein Trash, hat sie gesagt. So ein Trash. Ich so, okay das bedeutet, aber es ist Joey King. Wir müssen den mal zusammen gucken, weil wenn du den Film abbrichst nach einer halben Stunde mit der Joey King, das klingt nach einer Challenge. Wollte ich nochmal einwerfen. Vielleicht nächste Woche, Alex.
Ha. Okay, weil der Backlog nicht groß genug ist.
Nope.
Gut.
Zurück zu dir, Alex.
Ja, zum Thema offene Enden sind unbefriedigend. Ich habe eine Serie mitgebracht. Ich persönlich muss gestehen, habe ich mega hingefiebert. Vielleicht um mal einmal kurz zu erklären und auszuholen. Ich muss gestehen, ich bin echt großer Michael Mann-Fan. Ganz allgemein so, ne? Damals schon angefangen mit der Serie Miami Vice. Ich muss gestehen, ich fand auch die Neuinterpretation von, ich glaube, 2006 richtig cool. Ich muss sogar gestehen, dass ich die letzten Filme auch, aber ich meine, Heat brauchen wir nicht drüber sprechen und so, ne? Ich stehe drauf. Ich finde, das ist manchmal Slowburner. Ich finde, er ist mit seiner Kameraarbeit, die ist sehr, sehr roh. Er ist nah dran, ne, Shaky Cam. Aber ich finde, er hat manchmal so ein Händchen, Szenen, zwischenmenschliche Szenen, echt so nahbar zu machen. Dass ich sage, das fühlt sich gerade echt an für mich. Fast so dokumentarisch könnte man es fast nennen. Ist natürlich Quatsch, aber fühlt sich manchmal für mich so ein bisschen an. Und als ich dann hörte, dass eine Serienarbeit ist, Tokyo Vice, bei HBO... oder HBO Max. Ich meine, es teilt sich nur den Namen Tokyo Vice, ne? Jetzt erkläre ich einmal kurz, worum es geht. Es geht um einen westlichen Journalisten. Jake Adelstein ist der Name. Und das Interessante dabei ist, den gibt's wirklich. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Tokyo Vice.
Ah, okay.
Das heißt, es ist quasi so ein bisschen biografisch. Der wird hier porträtiert vom Ansel Elgort.
Ah,
von Baby.
Baby Driver.
Baby Driver, genau. Und der hat versucht, da Fuß zu fassen, war quasi da in einer der größten Tokioer Tageszeitungen, der erste ausländische Journalist, der dort quasi Fuß fassen konnte. Und das wird alles so ein bisschen auch erklärt, ne? Sein Start in der Stadt, wie er für den Aufnahmetest paukt, wie kompliziert das ist, wie anders sich das anfühlt, alles in Japanisch, ausschließlich, ne? Wie gut er sein muss, wie viel besser er eigentlich sein muss als die Japaner. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, ne, dass er nur an der Oberfläche kratzt. Und das bricht die Serie in den 8 Episoden komplett auf. Du hast wirklich das Gefühl, wie er immer tiefer in das echte Japan reinrutscht. In diese echte Kultur mit all seinen Fehlern, Schwächen. Rolle der Frau wird thematisiert. Dieser Rassismus Ausländern gegenüber. Nicht nur westlichen, sondern zum Beispiel auch koreanischen Einwanderern. Aber es bleibt dabei ein absoluter Slowburner. Und konkret geht es darum, dass er eine größere Verschwörung auf die Spur kommt, wie die Yakuza in Tokio agieren im Prinzip. Ich will da jetzt auch gar nicht so sehr ins Detail gehen. Es ist also quasi so ein Crime-Drama.
Ich wollte gerade sagen, da kommt ja schon noch ein bisschen Verbrechen ins Spiel. Wir hatten ja, glaube ich, über den Trailer auch geredet. Wenn ich mich nicht
irre. Kommt jede Menge Verbrechen ins Spiel. Mhm. Und das Schöne ist, wir haben ihm an der Seite gestellt, Ken Watanabe, also den japanischen Export-Hollywood-Star, wo gibt, ne? Mhm. Da ist auch noch eine Rinko Kikuchi dabei, die hat man vielleicht schon mal gesehen in Pacific Rim 1 und 2, also auch ein relativ bekanntes Gesicht auch einige andere, die das richtig gut machen und man erkennt einfach schon die ersten 5 Minuten und ich saß da, das ist der Typ, der Miami Vice gemacht hat. Das sehe ich an der Art und Weise, wie die Kamera gehandelt wird, der Schnitt, das Pacing, das ist alles typisch Michael Mann, das heißt, wisst, worauf ihr euch einlasst, wenn ihr damit was anfangen könnt, ist cool. So, ansonsten wird da, wie gesagt, eine sehr komplizierte Story erzählt, wo du auch dranbleiben musst. Es werden extrem viele Parallelhandlungsstränge, Nebenfiguren eingeführt, die alle eine eigene Storyline haben, die auch über Folgen und Folgen und Folgen weitererzählt wird. Und hier ist mein Problem, ich habe nämlich ja die meine Review, sage ich mal, eingeleitet mit offene Enden. Die erste Episode beginnt mit einem, wir ziehen uns hier mal kugelsichere Westen an und dann gehen wir zu dem Treffen und bla bla bla, so, ne, dieses, du siehst, die sind schon irgendwie, die kennen sich und die machen irgendwas zusammen und wie krass und das ist alles
eine Szene von der späteren Folge dann, so Foreshadowing-mäßig oder was?
Ja, habe ich gedacht, nein, ist es nicht, kommt nie wieder. Wo ich dachte, warum, also ich habe gedacht, wir arbeiten uns zu dieser Szene hin. Und in der letzten Folge spätestens habe ich dann den Payoff sozusagen. Aber der kommt gar nicht. Das heißt, was auch immer ihr mir zeigt, ist halt, da gibt's auch eine, genau in dieser Sequenz sagt auch ein Yakuza zu ihm, mach das, ansonsten statten wir mal deiner kleinen Familienbesuch ab. Der hat keine Familie, der hat in 8 Folgen keine Familie, der ist alleine. Keine Frau, keine Kinder, kein gar nichts halt. Und das heißt, das ist komplett Vorleistung für eine zweite Staffel.
Die gibt's aber.
So, jetzt, wenn ich das wirklich live geguckt hätte, gibt's nicht. So, jetzt habe ich, jetzt haben wir die Info bekommen, ich glaube Ende Juni, Anfang Juli oder so, wurde bestätigt, es wird eine zweite Staffel geben. Puh, Glück gehabt. Aber in Zeiten von Netflix, ne, ist es halt so ein What? Und so geht das weiter, ne? Du denkst die ganze Zeit in der 8. Folge, gleich explodiert es hier, weil es muss so großes Finale geben, ne? Feuerwerk und Budget aufgespart, weil ja, ihr habt so viele Handlungsstränge und nichts davon ist fertig erzählt und dann sind noch 5 Minuten übrig und ich denke mir, was ist denn los? Wann denn? Ja, gar nicht.
Das ist ja ein richtiger Villeneuve, den sie da gemacht haben.
Das ist alles gar nicht schlimm, weil es gibt ja die zweite Staffel, aber hätte es die nicht gegeben, hätte es mir das Herz gebrochen, weil das was ich sehe, ist unheimlich gut. Ich war ja selber jetzt nur schon fast einen Monat in Japan und da kratzt natürlich nur an der Oberfläche und die Art und Weise, das spielt ja um die 2000er, ne? Das heißt also nicht das Japan von heute, sondern von vor 20 Jahren. Und wie sie das machen, das fühlt sich alles so authentisch an. Teilweise, es gibt eine Szene, wo zwei Figuren Frühstück machen und die fühlte sich so echt an, so belanglos. Aber es gibt dir so viel Kontext, wie die Figuren funktionieren, großartig. Und das ist aber, das muss man halt mögen, ne? Das ist wirklich ein Slowburner. Wenn dich sowas hookt, wenn dich die Kultur hookt, wenn dich so eine Yakuza-Crime-Story hookt, dann bist du ja, glaube ich, gut bedient, aber ich könnte mir vorstellen, dass es nicht jedem gefällt. Aber vielen, weil das IMDb-Rating sagt, aktuell 8,0. Und das ist ja schon mal durchaus eine Hausnummer. Mhm. Jetzt die Frage, wo ihr den Kram gucken könnt. Jetzt was lustig. Ist eine HBO Max Produktion. Aha, im Rest der Welt. In Europa hat sich Stars Play die Lizenzen gesichert. Festival aber wie kann ich denn jetzt Stars Play gucken? Aha, ist im Prime. Aber ist es? Nein, ist es nicht. Ist ihr öffnet die Prime App und dann gibt es da Kanäle, die ihr dazu buchen könnt für 5 Euro im Monat. Und dann gibt es einen Kanal, der heißt Stars Play. Und wenn ihr den abonniert, ein Monat ist testweise kostenlos, müsst also nicht abonnieren, könnt quasi einen Monat und dann den Kram wegbingen, den ihr sehen wollt, dann habt ihr die Chance, Tokyo Vice zu sehen. Und was aber für mich ein großer Downer ist, weil es nicht mehr zeitgemäß ist, ich weiß, dass die technische Reiterei hat gar nichts mit Tokyo Vice zu tun. A, ist die Prime App noch oll und B, steht Tokyo Vice nur in Full HD zur Verfügung, 5.1. Das ist so ein bisschen so ein Schritt rückwärts, weil es hätte, glaube ich, ganz geil ausgesehen, gerade so Tokyo bei Nacht, Neon und so weiter.
In 4K HD, glaube ich.
4K HDR wäre, glaube ich, sexy gewesen. Sei es drum, ich fühlte mich super unterhalten. Ich habe aber, wie gesagt, auch, ich bin Fan von Japan, japanischer Kultur, finde es super spannend, diesen Einblick
kaum
zu bekommen.
Kaum rausgehört, Alex, gerade.
Fühlt sich authentisch an, aber diese letzte Folge und dieses Nicht-Fertig-Erzählen und diese Frechheit quasi darauf zu bauen, dass es eine zweite Staffel gibt, so krass da in Vorleistung zu gehen, dass es wie ich mit Dune Part 1 quasi anfühlt, so ein bisschen nur in Serienform.
Hab ich ja gesagt, Villeneuve.
Genau, ist halt so, dass ich sage, ich wäre schon Richtung 4,5 tendiert, aber in dem Fall bleibe ich sicher konservativ bei 4 von 5, weil es ist übel cool, alles, was ich bis jetzt gesehen habe, und ich bin froh, dass es weitergeht, aber ich weiß nicht, ob ich hätte 4 geben können, wäre es nach der ersten Staffel abgesetzt worden.
Ja, das ist hart, das wäre auf jeden Fall hart gewesen. Da frage ich mich ja, war man da so überzeugt, dass die zweite Staffel quasi schon
das
so...
Das wundert mich wahnsinnig, weil die Information, dass eine zweite Staffel bestätigt ist, kam nachdem... Dass die ganze Serie schon in den USA lief.
Ja, aber ich meine, in der Montage, im Schnitt, kannst du ja vielleicht immer noch sagen, wir haben es gedreht. Und wenn HBO so ein Ding macht, ne, in 2 Monaten machen wir es publik, dann schneidet die Szene vorne rein.
Ich weiß es nicht, weil die Serie selber ja auch schon eine ganze Weile in Produktion war, weil die ja auch durch die Corona-Pandemie gedreht haben. Ich glaube, die waren da irgendwie 2 oder 3 Jahre echt in Japan unterwegs für.
Ja, aber ich meine, vielleicht ist ja eine Szene, die man nur reingemacht hat, weil einer gesagt hat, wir nehmen sie mit, die Szene, und wenn nicht, dann schneiden wir sie wieder raus am Anfang.
Möglich, aber ich habe halt darauf gewartet, dass dieser Payoff kommt, weil man kennt ja dieses Mittel, ne? Ja, ich dachte halt tatsächlich, vielleicht sehen wir sogar, beginnt jede Folge mit so ein bisschen rückwärts, ne? Wir arbeiten uns
bei
dahin.
Breaking Bad zum Beispiel, haben sie auch gerne
sowas,
gemacht.
Sowas, ne? Genau. Und dann ist halt die große Auflösung in der letzten Episode. Ja. Und ich war halt echt überrascht in der heutigen Zeit, dass man das halt so konsequent durchzieht und sagt, ja, zweite Staffel passt schon. Mal gucken, was wir da wirklich beantworten.
Ich zitiere mal The Greyman. Ballsy.
Ja, durchaus ballsy.
Naja.
Aber trotzdem eine Empfehlung mit dem Wissen, dass es eine zweite Staffel gibt.
Okay. Apropos Stars Play Channel, wir hatten den ja auch mal und da hatten wir ja, hab ich auch drüber gesprochen, direkt geguckt mit Joey King. Fiel mir gerade nur so ein.
Ha. Hm. Wie kommt's?
Ja, weiß nicht. Kriegt die einfach gerade nicht aus meinem Kopf.
Offensichtlich. Deswegen gebe ich dir doch vielleicht irgendwas anderes, mit dem du dich beschäftigen musst, nämlich zum Beispiel die aktuellen Releases, die du mal ablesen kannst für mich, bitte.
Ich kann zum Schluss auch noch meine zweite Review sonst abfeuern, wenn du magst.
Ach verdammt, da war ja ein 2 plus, ja.
Und das ist ja eigentlich hier der Genießer-Block, der große Block, den ich hier noch mitgebracht habe.
Jetzt wird's besser?
Ja, weiß ich nicht, aber wir gehen so in die Richtung. Aber was hast du gerade gesagt? Mist, ich wollte gerade irgendwas aufgreifen. Ist ja auch egal, ich habe es ja auch geteilt. Und zwar habe ich Nope geguckt am Sonntag und ich habe es ja letzte Woche schon angekündigt.
Oh, du warst im Kino, du hast
ja,
recht.
Ja, stimmt. Ich habe nicht nur Not Okay hier den neuesten Streaming-Scheiß geguckt, sondern auch Nope, den neuesten Film von Jordan Peele.
So.
Regie, Drehbuch, Produzent.
Wie frei kannst du da jetzt drüber sprechen? Der es nicht gesehen hat.
Ja, stimmt. Ich habe versucht, es so einzudampfen, dass ich spoilerfrei bleibe. Und ich versuche mal durchzukommen. Nope mit Daniel Kaluuya, Kiki Palmer, Steven Yeun, wie gesagt, Jordan Peele wieder in Personalunion, hier fast alles selbst gemacht. Um was geht's? Ganz kurz. Auf der Pferderanch der Haywoods kommt es zu ungewöhnlichen Vorfällen. Erst kommt Vater Otis bei einem schicksalhaften Unfall zu Schaden und dann mehren sich mysteriöse Vorfälle. Sohn OJ möchte der Sache auf den Grund gehen. Zusammen mit seiner Schwester hat er bald eine ungeheuerliche Vermutung, die er unbedingt beweisen möchte. Ja, das ist schon relativ spoilerfrei, musst du zugeben, oder?
Ja, gut.
So, und jetzt trotzdem nochmal ein kleiner. Ja, Prolog ist es ja nicht mehr, aber um auch nochmal die Zuhörenden einzufangen. Wir beide, ne, wir fanden Get Out mega, glaube ich.
Ja, überragend, ja.
Haben wir eine Review-Folge drüber gemacht. Dann, wie die kleinen Schulmädchen, sind wir in Ast gegangen und sobald der Abspann lief, haben wir uns beide angeguckt und wussten nicht so genau, was wir da gerade gesehen haben.
Es waren halt hohe Erwartungen nach...
Es waren sehr hohe Erwartungen, ja. Genau. Und wir sind uns, glaube ich, bis heute nicht sicher, ob es ein geniales Meisterwerk ist oder ein überbewerteter kleiner Blender.
Ich bin mir da sicher.
Gut, auch da haben wir eine Folge drüber gemacht. Also
richtig.
Scrollt nochmal 1-2 Jahre hier in unseren Folgen zurück. Und ich versuche es wertfrei zu sagen, aber Nope hat zu 90%, würde ich sagen, die DNA von Us.
Oh no. Oh, breaks my little heart.
Vor allem bezüglich handwerklicher Inszenierung wie allgemeiner Erzählstil, Montage, Tempo. Die drei Sachen, die mir da spontan eingefallen sind. Ich meine, audiovisuell muss ich gar nicht viel erzählen, da gibt es nichts zu meckern. Vieles, was du siehst oder fast alles ist handgemacht. Das ist super bodenständig, ohne viel Klimbim. Es geht, glaube ich, auch ein bisschen auf die Kappe von Heute van Heutema, der die Kamera geführt hat. Der schafft es irgendwie, große Bilder trotzdem relativ nahbar an den Personen dran halt einzufangen. Sounddesign war gut, wobei das Kino fand ich nicht so mega. Es war relativ leise, würde ich gerne nochmal ein zweites Mal zu Hause sichten. Aber insgesamt top. Und auch ein gewisser Reiz natürlich bei Nope kommt eben vom Nichtzeigen, vom Hinhalten, was mir fast ein bisschen über die 2 Stunden und 10 Minuten fast ein bisschen zu lange ging, tendenziell. Und Story-Inszenierung ganz kurz. Also ähnlich wie bei Us. Du hast eine Eröffnung durch eine Art Prolog, so Foreshadowing-mäßig. Es macht schon Bock auf mehr, wie der Film anfängt. Aber der Prolog ist kein Spoiler, ist Dreh- und Angelpunkt eigentlich von einer Nebenfigur, die den Plot stützen soll. Und die Gewichtung passt da nicht ganz für mich, weil es ist, also ich persönlich würde sagen, ist es nicht ausschlaggebend für die Story. Hätte auch ohne funktioniert. Und dann ist es ähnlich wie bei Us, eben dieser Nebenplot wirft eigentlich viel mehr Fragen auf, als er beantwortet letzten Endes. Und der Mehrwert besteht hier eigentlich nur durch den Schockmoment, die dieser Subplot so ein bisschen mitbringt. Und dann kommt noch, zweiter großer Punkt war für mich das Tempo. Er lässt sich am Anfang sehr viel Zeit, die Familie Haywood, die Pferdewensch vorzustellen. Es ist sehr zäh, ist auch ein sehr langes Hinhalten eben zum Reveal der eigentlichen Handlungsauflösung. Auch im letzten Drittel gab es dann so ein paar kleine Hänger, wo ich dachte so, boah, fühlt sich gerade ein bisschen komisch an. Und auffallend sind auch extrem viele Einstellungen im Film, die extrem lange stehen gelassen werden, was jetzt den Schnitt angeht, wo ich dachte so, also hättest du jetzt nicht so viel Spielraum gehabt, aufgrund dieses Autorenkinos, sage ich mal, hättet ihr bestimmt schon längst einen auf die Finger gehauen und gesagt, da müssen mindestens 4 Sekunden weggeschnitten werden von dem Zeug, sonst ist es halt einfach viel zu lange, was da steht.
Okay.
Und ja, das waren so die größten Punkte, glaube ich, mit denen man klarkommen muss. Der größte Pluspunkt aber für mich, den ich mitgenommen habe mit Nope, ist, Peele spielt halt, wie bei den anderen Filmen auch schon, ein gutes Stück mit deinen Erwartungen, gerade die man vielleicht an so einen klassischen Alien-Film hat. Gerade auch so Science wurde immer wieder als Vergleich rangeführt. Auch der weiße Hai wird immer wieder zum Vergleich rangeführt.
Gibt auch der Trailer her, die Science-Parallelen. Und gut, der weiße Hai wird herangeführt für, dass der Horror daherkommt, was du nicht siehst.
Ja, und das ist für mich eigentlich der größte Pluspunkt, dass er so mit den Erwartungen ein bisschen spielt und am Ende dann trotzdem was bringt, wo du, glaube ich, in der Form jetzt nicht damit gerechnet hättest. Aber dennoch, das hätte für mich gereicht. Ich hätte jetzt diesen Subplot gerade um die Figur von Steven Yeung, hätte ich einen Bogen machen, glaube ich, können. Das Ding, also nenn's brutal, aber ich hätte den Film locker 20 bis 30 Minuten gerne kürzer gesehen, um es einfach halt wirklich knackig zusammenzustauchen. Und im Fazit sage ich, also das ist so meine Meinung, Jordan Peele merkt man schon an, dass er gerade so Kurzgeschichten, auch weil er es ja selbst mitproduziert hat letztens, à la Twilight Zone, meisterhaft, glaube ich, echt als so unterhaltsames Autorenkino umsetzen kann. Das klappte bei Get Out richtig, richtig gut, weil es ein mehr oder weniger intimes Kammerspiel mit unterlegter Sozialkritik war. Aber nach Us und jetzt auch mit Nope fängt er irgendwie an, so viele Ideen und kryptische Anspielungen reinzupacken, die das Ganze so ein bisschen überladen. Und gerade bei Nope, der daraus resultierende Mystery-Filler, wirkt dadurch smart komplex. Ist es in Wirklichkeit, aber glaube ich nicht unbedingt, sondern er ist unnötig bedeutungsschwanger. Und aber was bleibt, ist immerhin ein ungewohntes Gruselkino, welches man in dieser Form, wie gesagt, gerade zum Schluss so noch nicht gesehen hat. Und es ist, glaube ich, ein Film, an dem sich die Geister wieder so ein bisschen scheiden werden. Und das sieht man zum Beispiel auch schon bei den IMDb-Bewertungen. Da ist die Spannweite sehr, sehr groß.
Wieder gibt's wieder nur Zehnen und Einsen, oder was?
Ja, es geht so tendenziert so ein bisschen in die Richtung. Aber was übrig bleibt, ist eigentlich relativ solide. 82% sagt Rotten Tomatoes bei den Bewertungen. 68% bei den Zuschauern. Also da gibt's schon einen kleinen Versatz.
Okay, interessant.
7,4 aber bei IMDb. Und auch ich war wieder hin und her gerissen, sag aber, ich mache heute eine Reihe voll und sag auch Nope, gebe ich 3,5 Sterne mit von 5.
Okay.
Und bin gespannt, was du vielleicht mal demnächst irgendwann zu sagen hast.
Ja, also ich werde es definitiv nicht ins Kino schaffen, aber sobald ich die Möglichkeit habe, ihn irgendwie auf Scheibe oder im Streaming zu sichten, werde ich das tun und dann werde ich es nachklappen, wie du so schön gesagt hast.
Du hast es angedeutet, genau, dass der Kinobesuch da eher zweitrangige Prio hat.
Selbstschutz. Aber 3,5 klingt jetzt erstmal nicht, also komme ich mit klar, traue ich mich dann ran, würde ich sagen.
Ich befürchte aber, dass wir wie bei Prey mindestens einen halben Stern wahrscheinlich da auseinander liegen werden.
Ich bin gespannt. Ich muss es sehen, um mitreden zu können. Mich interessiert es immer noch. Ich stehe auf Science Fiction ganz generell so ein bisschen.
Ja, das können den Kinder weiter
sein. Schau mal. Ja. So. Soll ich jetzt nochmal meinen Übergang zu den Releases probieren? Wir haben nicht viele, aber damit du den Kopf Joey King frei kriegst,
lies
doch mal die Liste. Oh, da ist es wieder. Das tut mir leid. Wie ist denn das gekommen?
18.8. ab heute im Kino. Der Gesang der Flusskrebse, unter anderem mit Daisy Edgar Jones, die man jetzt ja auch bei Disney Plus zuletzt gesehen hat. Ja, bei Fresh. Ja. Romanverfilmung. Der vor ein paar Jahren super durch die Decke ging, aber klammert mich da aus. Ich bin da nicht, mein Know-how ist da nicht vergraben. Aber kommt gut weg bis jetzt.
Ja, aber naja.
Also ja.
Kommt okay weg.
Ja, okay, gut. Das, was Alex sagt. Wer es ein bisschen vielleicht einfacher mag, was heißt einfacher? Auf Netflix gibt's ab heute eine Dokumentation, und zwar Was Katzen denken.
Ja, Cat-Content.
Also, ja, Cat-Content. Wer auf dokumentarischen, Felinen, Karnivoren-Content steht, der kann ja mal bei Netflix hier reinschauen. Und ab morgen bleiben wir bei Netflix, dann sind wir fast schon am Ende, ballert Netflix ordentlich Serien auf die Plattform, die alle echt interessant aussehen. Gut, bei der ersten bin ich mir nicht ganz sicher. Echoes mit Michelle Monaghan war so ein bisschen...
Doppelrolle.
Ja, Doppelrolle, also hier doppeltes Lottchen in Mystery-Thriller-Format. Aber der Trailer,
Ja, ich weiß auch nicht.
Ich weiß auch nicht. Aber wo wir nicht drüber gesprochen haben, was ich aber super interessant fand vom Trailer, ist Cleo mit der Jella Hase, die da eine DDR-Ex-Agentin, Spionin spielt und sich jetzt irgendwie an ihren alten Auftraggebern rechnen möchte.
Atomic Blonde Vibes, aber in Deutsch.
Aber in DDR halt.
Ja, in DDR.
Und ein bisschen halt schwarzhumorig, ein bisschen...
Ja. Aber einige ich, bekannte bekannte Gesichter, wenn man so die deutsche Fernsehlandschaft kennt. Ich tue es nicht und kannte sie trotzdem, die Gesichter. Also
ich fand es da super interessant aus, sah auch relativ groß aus, was so ein, zwei Action-Szenen schon anging, die man gesehen hat, oder zumindest die Handlungsorte. Bin mega gespannt, wird mir das gerne mal geben. Und eine dritte Serie noch im Bunde, Mo, von und mit Mohamed Amer. Den kennt man so von ein, zwei Netflix-Specials, Stand-Up-Comedian, macht eine Serie, wo er quasi so ein bisschen autobiografisch, aber auf eine humorige Art so quasi so ein bisschen seine Herkunft, Lebensgeschichte, Umstände so als Immigrant in den USA so ein bisschen erzählt. Sah ganz witzig aus. Ob es jetzt für jeden zündet, weiß ich nicht. Vielleicht schaue ich irgendwann mal rein. Bin mir noch nicht ganz sicher.
Nee, dafür ist der Backlog zu groß bei mir. Das skippe ich auf jeden Fall.
Alex, du magst das ja. Jetzt habe ich dir drei genannt.
Also das ist richtig, ja. Und das ist genau das Problem, mein Lieber. Wird doch nicht besser.
Ja, aber von der Prioritätenliste würde ich auch sagen, Cleo, ab morgen dann 19.08, da steht bei mir relativ weit oben.
Ja, zum Thema Serien, ne?
Neuigkeiten.
Ja.
Netflix.
Mm.
Was haben wir denn da, Alex? Mein Mund ist trocken, du musst fortfahren.
Love, Death and Robots. Vierte Staffel bestätigt.
Surprise.
Gott sei Dank. Naja, was heißt Surprise, ne? In einer Netflix-Welt, wir haben über den Animationsrotstift gesprochen, nachdem der Aktienkurs eingebrochen ist. Bei Netflix war ich ja tatsächlich unsicher, weil ich nicht wusste, wie im übertragenen Sinne kommerziell erfolgreich, also wie viele Leute wirklich die dritte Staffel auch von Love, Death and Robots geschaut haben. Offensichtlich genug, denn sogar auf Twitter die Ankündigung ist bestätigt, ist in Arbeit und das ist gut so. Weil das ist schon, gab jetzt auch eine Serie an Behind the Scenes ein bisschen, die auf YouTube veröffentlicht wurden zu den ganzen Kurzfilmen von der dritten Staffel. Fand ich super interessant und finde es gut und wichtig, dass es da nach wie vor quasi diesen Outlet gibt, diese Möglichkeit über eine riesen Plattform wie Netflix, diese kreativen Ergüsse, sage ich mal, von kleinen Teams, halt einfach diese Plattform zu geben. Und von daher bin ich all in und freue mich wahnsinnig, dass es eine vierte Staffel gibt. Vielleicht haben die nicht mehr alle das Niveau von oder die Qualität der ersten Staffel. Klar, da kann man drüber streiten. Aber einfach die Tatsache, dass es existiert, finde ich großartig.
Und man muss ja sagen, vielleicht ist es halt nicht nur die Einschaltquote, die da bestimmt, sondern die letzte Episode in der dritten Staffel, Jibaro, wenn ich es richtig ausspreche, Jibaro.
Ja, Preise.
Hat zuletzt einen Emmy gewonnen for Outstanding Short from Animated Program. Und das ist ja auch erstmal eine Hausnummer, mit der du dich dann auch schmücken kannst nach außen.
Meine bessere Hälfte meinte, wenn es länger gegangen wäre, hätte sie nicht fertig gucken können.
Ja, war schon, muss man sich drauf einlassen. Das war auch die Episode, die habe ich mir wirklich bis zum Schluss aufgehoben. Genau wie die
Seefahrer. Ich fand's krass, aber ja.
War schon sehr eigen.
Ja, und genau, aber wie gesagt, finde ich halt super. Ne? Sowas, was vielleicht nicht unbedingt absolut Mainstream geeignet ist, einfach trotzdem da diese Plattform zu geben.
Genau, diese Plattform zu geben, das ist halt geil. Konkrete Frage, weißt du, wie viele Folgen man bestätigt
das
hat?
Das ist eine gute Frage. Nein, hab ich noch keine Info, weil ich kenne nur diesen kurzen Tease, dass es in Arbeit ist auf Twitter. Ja. Da stand jetzt nichts zu Episoden und ist auch die Frage, naja, vielleicht sind es wieder 9, weil in Wirklichkeit arbeiten sie an 18 und machen halt
dann direkt
Staffel 4 und 5 so draus.
Wie sie es bei der 2 und der 3 jetzt eigentlich auch gemacht haben.
Ist mir gleich, Hauptsache es ist in Arbeit. Das ist etwas erstmal das heißt in einem Jahr oder wann auch immer werden wir auf jeden Fall wieder darüber sprechen.
Okay.
Ich freue mich.
Klingt gut. Mehr. Weniger, dafür bei anderen. Und wir greifen nochmal ein Thema von letzter Woche auf, dem größten Aufreger, den wir da hatten, und zwar, dass der Batgirl-Film ja von Warner einfach in die Tonne gekloppt wurde. Und jetzt gab es nochmal einen Nachklapp, Alex.
Genau, also gibt ja erstmal prinzipiell zwei Themen. Zum einen, der Rotstift wurde ja angesetzt, das wussten wir ja jetzt schon. Wir wussten auch, dass es diesen Merch gibt von HBO Max und Discovery Plus zum Beispiel zu einem Streamingdienst. Und es war so ein Stück weit auch dann so ein bisschen ein offenes Geheimnis, dass es vermutlich auch personelle Konsequenzen hat. Und da rede ich jetzt nicht von irgendwie dem Austausch des Managements, das hat ja nun schon stattgefunden. Sondern jetzt wissen wir auch, dass es erstmal 70 Entlassungen gibt. Ja, das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel im Vergleich zu anderen großen Firmen, wenn die da irgendwie direkt irgendwie 2.000, 3.000, 4.000 Leute entlassen. Aber es sind halt erstmal 14% der, und das ist Stand jetzt. So, müssen wir mal gucken, was da vielleicht noch kommt. Aber es passt halt gerade so ein bisschen in die Negativschlagzeilen rein. Da machen sie sich halt das Leben schwer bei Warner. Und dann hast du hier noch einen interessanten Punkt reingebracht, nämlich ob dieses komplette Canceln von Batgirl, ob das halt ein Steuertrick ist. Und da gibt es interessante, längere Artikel. Und quotet mich nicht da, ne? Und ich krieg's auch nicht so 100% auf die Reihe. Das ist halt ein absolut kompliziertes Thema, aber wenn du ihn gar nicht distributierst, ja, kannst du den halt komplett abschreiben, sozusagen. Und das kommt ja dann auf diesen über 800 Millionen Haufen drauf, was sie halt komplett gecancelt haben, um das halt eben steuerlich irgendwie abschreiben zu können. Aber und ja, vielleicht passt auch dann ein Michael Keaton und ein J.K. Simmons nicht so richtig ins Multiverse-Konzept rein. Aber nachdem so viel Energie reingesteckt wurde, dann doch noch irgendwie Justice League Snyder Cut salonfähig zu machen, bin ich immer noch der Meinung, dass es in irgendeiner Form, es hätte einen Weg gegeben, wenn man gewollt hätte, Batgirl zu retten. Garantiere ich dir.
Und da haben wir ja letzte Woche gar nicht groß drüber gesprochen, über dieses steuerliche Ding. Und auch da hat man mit dem Watchdog-Filmtagebuch sogar noch eine Diskussion auf Instagram, der ja meinte, ja, es passt halt einfach nicht ins Konzept. Das war ja auch, ist ja quasi
passt nicht ins
das,
Konzept,
was man
aber anfängt. Es gibt kein Konzept.
Genau, und dann kam ja tatsächlich jetzt, also das verstärkt noch ein bisschen den Verdacht, ist es tatsächlich irgendein Steuertrick, um Batgirl zu sagen, 90 Millionen, wir schreiben das komplett ab, wenn wir ihn gar nicht rausbringen und sparen uns dafür, ja, eben knapp 100 Millionen, die wir nicht irgendwie, was weiß ich, versteuern, draufrechnen mit, was weiß ich, irgendwie am Amt vorbeidrücken müssen, sondern es ist einfach Verlust, den wir da uns irgendwie halt sparen können. Durch die großen Verluste, also, durch den Merger mit Discovery Plus.
Ja. Es gibt keinen Snyderverse. Okay, dann reshootet das ein oder andere und macht es halt, koppelt es raus, ne? Cameos sei es drum, ja. Joker, ja, aber Joker war günstiger und war ja eher für Awards gedacht, so, ne? Wirklich Preise abzuräumen. Da ist Batgirl zu unbekannt, zu klein und war eigentlich auch gar nicht für gedacht. Ja, aber dann, ich bin der Meinung, da hätte es eine Möglichkeit gegeben, das zu retten, in irgendeiner Form zu distributieren, vielleicht auch nicht wegen mit Kinoauswertung und trotzdem mit einem blauen Auge davon zu kommen, statt einfach zu sagen, wir versuchen jetzt irgendwie hier so einen Steuertrick. Denn ja, vielleicht kann man damit die harten Zahlen irgendwie schönen, aber den Image-Schaden, den sie jetzt durch diesen Leak erleiden.
Das ist halt so ein bisschen weird, ja. Vor allem, wir hatten es angerissen mit Ezra Miller. The Flash ist ja auch so ein wackeliger Kandidat. Da hängt ja jetzt auch ein 200-Millionen-Film dran, wo sie sagen, die ganzen Eskapaden mit Ezra Miller, vielleicht schmeißt man sogar The Flash noch irgendwie über.
Und das verstehe ich nicht, ne? Da wird erklärt, ja, aber sowas wie Black Adam und Shazam, die sind halt für die Kinoleinwand gedacht. Batgirl ist da halt wesentlich kleiner. Ja, aber hattet ihr da nicht an Kino gedacht? Sollte es? Verstehe ich nicht. Was war denn der Platz? Ja, und ich finde, das gehört noch in das Konzept der alten Management-Riege. Und wir haben das jetzt ausgetauscht und haben jetzt einen 10-Jahres-Plan gemacht, wie bei Marvel, wo ich mir dachte, aber habt ihr doch erzählt, dass ihr das vorher auch hattet mit der alten Riege? Alte Zöpfe abschneiden ist ja schön und gut, aber ihr habt es doch jetzt. Und
das war ja auch eins der Argumente, dass Batgirl tatsächlich für HBO Max geplant war und man jetzt aber gesagt hat und im neuen Management, ne, das würde ja bedeuten, dass die ganzen Leute denken, die DC-Movies sind nur Streaming-Niveau wert und dadurch würde es, aber ja, ich konnte, ja.
So, und da sind wir jetzt nämlich bei einer interessanten Diskussion.
Oh nein, jetzt habe ich Öl reingegossen.
Nein, das ist ein interessanter Übergang zu dem nächsten Thema, ne?
Ah, okay.
Das muss ja heutzutage nichts Schlechtes sein, ne? Wenn du solche Produktionen wie bei Netflix hast, ne? Mit quasi AAA-Budget wie The Gray Man. Über das Niveau kann man natürlich streiten. Also, ob das mit Kino mithalten kann, meine ich. Wir hatten die Diskussion ja nur auch mit Red Notice Beispiel.
Jetzt kann ich deine Überleitung, glaube ich, langsam folgen, ja.
Genau, so, und jetzt haben wir zum Beispiel die Überleitung zu Ghost of Tsushima. Ist in Arbeit. Von Sony, so produziert, so wie Uncharted. Und wir wissen ja auch, dass der Chad Stahelski Regie führt, also der auch John Wick macht. Muss man ja sagen, macht immer noch.
Ja. Weil,
hört er nicht auf und das ist gut so. Und jetzt kam raus, der würde das schon eigentlich gerne japanisch machen, exklusiv japanisch. Also im Sinne von, es geht um japanische Figur in Japan, also machen wir es mit japanischen Schauspielern und lassen die dann nicht so ein furchtbares Englisch reden, sondern lassen wir die halt japanisch reden. Und dann
mit Untertiteln gegebenenfalls.
Muss halt Untertitel machen.
Drehen aber auch dementsprechend in Japan mit japanischen Schauspielern.
Genau, so, das heißt, unheimlich konsequent und authentisch zum Ursprungsmaterial und übrigens, das Spiel hat sehr wohl auch eine japanische Tonspur und ne, basiert ja auf einem Spiel, Ghost of Tsushima. Und Sony hat gesagt, das können wir gerne machen. So, jetzt ist die Frage, ob alle anderen, die da vielleicht irgendwie Geldgeber sind, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, on board
ob
sind.
Die da alle mitgehen.
Am Ende geht es ja darum, den Film Mainstream geeignet zu machen. So. Und dann wurde ja entgegengesetzt, ja, aber was heißt denn Mainstream geeignet? Wenn der Content gut ist, siehe Parasite. Squid Game, siehe Parasite, dann kann der Scheiß ja trotzdem im Mainstream gehen. Der kann sogar Preise gewinnen. Der kann sogar die größten Preise gewinnen.
Hashtag
so,
Oscar.
Das heißt, die Welt ist soweit. Und um nochmal zurückzukommen, die Welt ist sicherlich auch soweit zu verstehen, dass ein Batgirl nur im Streaming laufen kann, wegen mir trotzdem zu DC gehört und trotzdem sehr, sehr, sehr gut sein kann. Ne?
Ja.
Ich finde, diese Argumentation zieht halt wir sind in so einer Übergangsphase, wo das nicht mehr komplett zieht, weil es gibt Ausreißer in jede Richtung.
Ja.
Und warum kann nicht Ghost of Tsushima da auch ein Ausreißer sein?
Es wäre auf jeden Fall ein interessantes Experiment, wenn man das sagt. Okay, es ist halt schon so ein zum Teil eine amerikanische Produktion, die auch für den westlichen Markt richtig gut funktionieren soll. Und das dann wirklich komplett in Japanien zu produzieren mit japanischen Schauspielern, mit O-Ton, also in japanischer Sprache und dann mit Untertitel, das ist natürlich schon so eine, das ist schon eigen, muss man sagen. Gerade wenn man ja auch den amerikanischen Markt vor allem kennt, wo ja kaum eigentlich synchronisierte Filme wirklich hinrutschen, siehe Ziemlich beste Freunde.
Ja, ja.
Oder
aber Squid Game hat es weltweit trotzdem zur meistgestreamten Netflix-Serie aller Zeiten geschafft.
Ja, ist aber eine Serie, ne? Und Parasite kam ja auch so hinten rum über die ganzen Festivals dann noch so hochgespült. Da gab es dann teilweise auch schon im Streaming oder so.
Ich würde ja sogar noch den versnobten deutschen Markt ins Rennen werfen, wo wir ja alles durchsynchronisieren, alles.
Wobei ich
und
auch
ich garantiere dir, wir würden auch den Kack synchronisieren noch fürs deutsche Kino.
Ja, das glaube ich auch. Aber ich könnte mir schon vorstellen, die Szene ist ja gewachsen in den letzten Jahren. Vielleicht braucht man auch sowas, um vielleicht nochmal ein bisschen stärker den Fuß in die Tür zu kriegen, um das ein bisschen mehr zu pushen. I don't know. Es klingt auf jeden Fall.
Wir werden sehen, ob das wirklich so ausgeht.
Ja,
das ist ja jetzt hier alles nur.
Das wäre eine Art Gradmesser so in der Richtung. Warum denn nicht?
So, jetzt haben wir fast schon das Ende erreicht, denn bei den Trailern sieht es diese Woche ein bisschen mau aus. Deswegen haben wir uns auch ein bisschen mehr Zeit gelassen bei den gar nicht mal so Rucki-Zucki-Reviews.
Ja, es wird doch schon wieder ein Teil hier Teil
aber,
des Höschen, ne, zum Schluss.
Im Zweifel würde ich sagen, bei den Trailern trifft so ein bisschen Qualität statt Quantität. Weil hoffe ich zumindest, du teilst diese Meinung. Und lass uns doch mal anfangen mit dem Trailer für die 6. Staffel Rick and Morty.
Ich wollte gerade sagen,
vorsichtig gehypt noch.
Drauf. Also ich fände die Trailer von Rick and Morty, jetzt Staffel 6, immer ein bisschen schwierig, weil sie sind jetzt zusammengebaut, aber es sagt mir natürlich überhaupt nichts über die Qualität der Staffel.
Das ist eine Aneinanderreihung von coolen Szenen.
Ja.
Und wir hatten ja darüber gesprochen, es soll ja wohl einen größeren Fokus auf den roten Faden geben. Der kommt hier zum Beispiel bei dem Trailer gar nicht raus.
Nee, das hat sie ja in der letzten Folge auch gesagt, ne, dass das so gerüchteweise rumgeht, weil so die 4. war so lala, die 5. hat es unwesentlich besser gemacht.
Mhm.
Dass man dann schon so die ganzen Backstories nicht mehr so im Blick hatte und die Folgen eigentlich wirklich lose aneinandergereiht waren.
Sind crazy Szenen im Trailer, die cool aussehen? Ja, auf jeden Fall.
Sicher das,
ne? Haben wir ein Release-Datum? Ja, 4. September geht's los auf Adult Swim. Haben wir einen deutschen Release-Termin? Nein, absolut nicht, nein.
Das kommt irgendwie wieder eine Woche vorher bei Netflix angekündigt. Hoffentlich nicht so lange, wie die 5. Staffel gebraucht hat. Weil in der letzten Folge, das hat echt über ein halbes Jahr mindestens gedauert. Das war richtig lang.
Wundert mich halt, weil Rick and Morty auch in Deutschland angekommen ist, glaube ich, so mit großen Gefolgschaft.
Ich weiß nicht, ob das noch so ein Backlog damals wieder im Synchronstudio war. Vorher bringen wir es nicht auf die Plattform, bevor alles durchsynchronisiert ist. I don't know.
Maybe.
Dann lass uns direkt noch zum nächsten kommen und damit begeben wir uns, wie angekündigt, mit Woody Harrelson auf eine millionenschwere Yacht und zwar Triangle of Sadness. Und das ist wahrscheinlich dann wie Ghost of Tsushima hier richtig was für die Masse dieser Filme, oder?
Klar, französisches Kino mit so ein bisschen Hollywood-Note durch Woody Harrelson. Spannender Trailer auf jeden Fall.
Wirkte tatsächlich audiovisuell, wie du es gerade gesagt
hast,
sehr westlich, würde ich sagen, aber gespielt und vom Feeling sehr, sehr französisch-europäisch.
Genau. So, worum geht's? Jede Menge Reiche letzten Endes werden auf eine Luxusjacht verfrachtet und mit jede Menge Personal, dem quasi nahegelegt wird, wenn die was wollen, dann ihr macht das.
Dann
die Antwort ist immer, ihr springt und ihr fragt nicht warum, sondern wie hoch.
Genau.
Dann wird mir der Trailer fast schon ein bisschen zu spoilery, weil es sieht so aus, als also erstmal gibt's da jede Menge Eskalation, dann geraten sie irgendwie in Sturm und scheinbar, und das würde mich nicht interessieren, die stranden auf einer einsamen Insel, zumindest sieht sie einsam aus. Mhm. Und mich würde interessieren, wie viel Teil des Films verbringen wir dann tatsächlich auf diesem Boot und wie viel dann auf der Insel? Ist da noch so ein versteckter, krasse zweite Hälfte, die dann auf der Insel spielt, oder ist das nur so die letzten 10 Minuten?
Ich hatte direkt Vibes von Don't Look Up, so der Nachklapp, beziehungsweise die After-Credit-Scene. Hier jetzt quasi, glaube ich, filmisch ein bisschen länger ausgespielt, aber ja, genau, wie es dann funktioniert, weiß ich nicht.
Es sah auf jeden Fall interessant aus, waren auch audiovisuell interessante Szenen dabei, wie es inszeniert war schon im Trailer. Das konnte man erkennen, das hat mich auch der Trailer erkennen lassen, das fand ich ganz angenehm.
Ja.
Ansonsten war es aber natürlich, also es lebt davon, dass es halt hier satirisch mega die ganzen Sequenzen einfach massiv überzeichnet, ne?
Um das glaube ich auch.
Punkt rüberzubringen, dass es dann so eine krasse Schere gibt, ne? Zwischen womit du, was du glaubst für dich als Reicher normal ist und womit du halt durchkommst, worüber du vielleicht auch keine Gedanken machst.
Genau, und dann schmeißt es alles in so eine Situation, wo du sagst, egal wie viel Geld du hast,
Leben und Sterben.
Hast du Scheiß am Schuh, Also yes. Da kann dich dann auch
kannst
dein
du
Geld
nichts machen,
davon
ne?
nicht retten.
Ja.
Genau. Da bin ich echt gespannt, sah, wie du gesagt hast, nach einer bitterbösen Satire teilweise aus, die aber quasi mit so leichtem Ton halt einfach so durchgespielt wird.
Und ja, spannend ist halt,
der Humor soll ja ein bisschen zwischen den Zeilen vielleicht versteckt.
Genau, dass der Film ist ja von dem Ruben Östlund, ne? Wenn ich das richtig ausspreche, keine Ahnung.
Ja, probier mal, klingt gut.
Und er hat ja dieses Force Majeure gemacht. Das hat ja sogar ein US-Remake bekommen.
Ja.
Und dieses Force Majeure war ja ein absoluter Hit, ne? Hat total viele Preise gewonnen, dieses Original. Und hat ihm dann scheinbar so ein bisschen auch die Türen geöffnet, hier ein bisschen was Größeres zu machen und halt auch so einen Woody Harrelson ranzuziehen. Von daher bin ich gespannt, ob er dadurch sich jetzt eine noch größere Plattform erarbeitet hat für Triangle of Sadness.
Ja, genau. War mit Will Ferrell und mit wem war das denn noch?
Ja,
dieses
aber,
Tourist, dieses
ja,
Deck,
ja.
Ne?
Dieses, ja. Genau.
Ja.
Und der kam aber, dieses Remake kam übrigens ganz schlecht weg.
Überraschung.
Ah, hatten wir jetzt nur schon öfter, ne, dieses Thema.
Ja, hatten wir schon öfter.
Und genau, Triangle of Sadness, der Vollständigkeit halber, ab 7. Oktober zumindest in den USA im Kino, wobei ich da auch hinterfrage, ob das wirklich in das Mainstream-Kino wandert oder in wie viel Dutzend Seelen das denn da läuft.
Ja, das würde ich auch bezweifeln.
Abwarten. Ich fand es auf jeden Fall trotzdem spannend. Weird, aber spannend.
Ich bin, wie war das jetzt mit dem, wie war das mit dem deutschen Kriegsstart? Oh Gott, ich habe hier gerade Gedächtnisaussetzer.
Habe ich ad hoc nichts gefunden zu.
Ah, 13. Oktober, sagt er.
Ah,
hier.
Sehr gut.
Sagt mein Internet. 13. Oktober in Deutschland.
Also eine Woche später nur.
Eine Woche später nur, aber Kinorelease in Deutschland und ja, ich glaube, das Mega-Release Multiplex, mal gucken.
Wird auch hier nicht, ne, glaube ich.
Arthouse-mäßig.
Programmkino, ne?
Genau, Programmkino. Schauen wir mal, ich bin gespannt. Würde gerne einen Blick riskieren, glaube ich.
Same.
Wie immer gilt, Trailer-Links, auch wenn es diesmal nur zwei waren, unten in der Podcast-Beschreibung, genau wie die Links zu ein, zwei News, wenn es denn sich lohnt, zum Beispiel zu Love, Death and Robots, falls ihr da nochmal nachgucken wollt.
Super netter Service.
Das ist Wahnsinn, ne? Ihr könnt auch gerne mit uns in Kontakt treten, noch irgendwas beisteuern oder auf uns drauf hinweisen,
bewerten
was
auf Spotify und iTunes.
Das sowieso.
5 Sterne nimmt der Ronny nur, ich nehme alles, Hauptsache Feedback.
Ansonsten Instagram, Twitter und oder Facebook. Und nutzt gerne unseren Tag, der da lautet.
NSRT Podcast.
Und bitte auch den gleichnamigen Hashtag.
NSRT Podcast.
Das war ein bisschen gelallt. Gleichnamigen heißt es eigentlich.
Ja,
aber es ist eine lange Folge. Es
genau.
ist immer noch warm. Auch wenn
und es ist einfach, noch. Das kann sich jeder merken. Von daher.
oh, stimmt.
von daher
nicht mehr gesagt, oder?
Das
muss man wieder mit rein hier.
Gut, ich danke fürs Zuhören bis zum Ende. Den Plug haben wir unterbekommen.
Kam wieder mal Luft raus, hast du gehört, ne?
An dich, Ronny. ich wünsche dir noch ganz viel Spaß mit der warmen Luft und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder.
Bis dahin.
Gut. Ciao,
bis
ciao.
Dahin. Ciao. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.